Geh in deiner Berufung. Nochmals vielen Dank für eure Gebete und Unterstützung bei meinem Marathon am letzten Wochenende. Wisst ihr, vor dem Rennen habe ich mich großartig gefühlt. Ich hatte das Training durchgezogen, ich hatte die langen Läufe gemacht. Nach jedem Lauf habe ich die Daten von meiner Smartwatch, Zeit und Distanz, an meinen persönlichen Trainer ChatGPT weitergegeben. Und das Feedback war immer wirklich gut. ChatGPT sagte, du bist bereit, du wirst ein großartiges Rennen haben. Also habe ich in der Woche vor dem letzten Sonntag immer mehr Selbstvertrauen bekommen, vielleicht sogar ein bisschen Übermut. Ich dachte, vielleicht laufe ich später dieses Jahr noch einen weiteren Marathon. ChatGPT, das all meine Laufdaten benutzt hat, hat vorhergesagt, dass ich das Rennen in 4 Stunden und 15 Minuten beenden würde. Also habe ich das Rennen mit genau dieser Gruppe begonnen. Um 9 Uhr ging das Rennen los. Ich habe das Tempo mit meiner Gruppe gehalten. Aber als ich die 5-Kilometer-Markierung passiert habe, habe ich auf meine Uhr geschaut. Etwas stimmte nicht, denn meine Uhr zeigte nicht an, dass ich 5 Kilometer gelaufen war. Sie zeigte an, dass ich 6,4 Kilometer gelaufen war. In diesem Moment habe ich erkannt, dass meine Smartwatch nicht korrekt kalibriert war. Ich bin nicht besonders gut in Mathe. Aber ich fing an, während des Laufens im Kopf zu rechnen. Mit dieser neuen Information wurde mir klar, dass mein längster Trainingslauf von 34 Kilometern in Wirklichkeit gar keine 34 Kilometer waren. Es waren nur 27 Kilometer. Das bedeutete auch, dass mein Tempo nicht korrekt war. Weil meine Uhr nicht richtig kalibriert war, startete ich das Rennen mit einer Gruppe, deren Tempo tatsächlich viel schneller war als meines. Das führte dazu, dass ich am Anfang zu viel Energie verbrauchte und am Ende des Rennens nicht mehr viel Kraft übrig hatte. Alles nur, weil meine Uhr nicht richtig kalibriert war. Es war nicht einfach, aber ich habe das Rennen beendet. Meine Zeit war jedoch nicht 4 Stunden und 15 Minuten, wie ChatGPT vorausgesagt hatte, was aus einer nicht kalibrierten Uhr basierte. Meine tatsächliche Zeit betrug 5 Stunden und 30 Minuten. Ich habe das diese Woche meinem Sohn erklärt und er hat mich gefragt, was bedeutet kalibrieren? Es fiel mir schwer, das zu erklären, also musste ich die genaue Definition nachschlagen. Etwas so einstellen, dass es genau und präzise verwendet werden kann. Etwas zu kalibrieren bedeutet, dass man etwas so anpasst, dass es auf höchstem Niveau funktioniert, so wie es gedacht ist. Wenn wir nun zum Epheserbrief zurückkommen, möchte ich, dass ihr über diese Idee der Kalibrierung im Hinblick auf das christliche Leben nachdenkt. Bitte schlagt dazu eure Bibeln bei Epheser Kapitel 4 auf. Hier wird Paulus am Anfang des 4. Kapitels einen Übergang machen. Wie ich in der ersten Woche gesagt habe, als wir begonnen haben, den Epheserbrief zu studieren, beginnt der Apostel Paulus seine Briefe oft mit Theologie und erklärt uns dann, wie wir diese Theologie in unserem täglichen Leben ausleben sollen. Zuerst sagt er uns also das Warum und dann das Wie. 4,1 Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr eures Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Denkt daran, Paulus ist im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt. Nicht, weil er ein Dieb oder ein Verbrecher war, sondern wegen seiner treuen Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Und er sagt, nun, er macht einen Übergang. Mit anderen Worten, er sagt, dass ihr nun auf der Grundlage all dessen, was ich zuvor in den vorherigen Kapiteln gesagt habe, so leben sollt. Was hat er in den Kapiteln 1 bis 3 gesagt? Was war die Theologie? Wir haben in den ersten 3 Kapiteln gesehen, dass wir von Gott erwählt wurden, bevor die Grundlegung der Welt gelegt wurde, zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Dass wir durch das Blut des Lammes, Jesus Christus, erlöst wurden. Dass wir bei der Errettung mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden, der uns Weisheit gibt und die Augen unseres Herzens öffnet und durch den wir Hoffnung und Kraft haben. Dass wir einst tot waren in unseren Übertretungen, aber Gott, der reich an Barmherzigkeit und Liebe ist, hat uns aus Gnade durch den Glauben an Christus gerettet und gute Werke für uns vorbereitet, die wir tun sollen. Dass wir durch Jesus Christus alle Bürger im Reich des Himmels sind. Und dass wir erkennen dürfen, wie hoch, wie lang und wie tief die Liebe des Vaters zu uns ist. Paulus sagt also, weil all diese erstaunlichen Dinge wahr sind, lebt jetzt so, dass ihr eurer Berufung würdig seid. Es ist wichtig, den Zusammenhang hier zu sehen. Paulus sagt nicht, versucht etwas zu sein, was ihr nicht seid. Das ist nicht das, was er sagt. Er sagt das Gegenteil. Er sagt, seid, was ihr bereits seid. Ihr seid von Gott erwählt worden, also lebt auch so. Aus Gnade seid ihr gerettet worden, also lebt auch so. Gott war barmherzig zu euch, also lebt auch so. Ihr seid von Gott berufen worden, also lebt entsprechend dieser Berufung. Oder um das Wort zu verwenden, das mir die ganze Woche im Kopf herumgeht, kalibrieren. Passt euer Leben so an, wie Gott euch zum Leben bestimmt hat. Es ergibt keinen Sinn, über all die wunderbaren Wahrheiten aus den Kapiteln 1 bis 3 nachzudenken und dann ein Leben zu führen, das dies nicht widerspiegelt. Das ergibt keinen Sinn. Stattdessen sagt Paulus, kalibriert, lebt euer Leben so, dass es die wunderbaren Wahrheiten aus den Kapiteln 1 bis 3 genau widerspiegelt. Wie macht man das? Wie wandelt man würdig der eigenen Berufung? 2. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertragend. 3. Und eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Paulus hat schon zuvor in den Kapiteln 2 und 3 darüber gesprochen, wie Christus die Mauern niedergerissen hat, die Länder und Kulturen voneinander trennen. Wir sind eins in Christus. Wir sind durch das Kreuz und die Auferstehung geeint. Wir erschaffen die Einheit nicht selbst. Sie ist bereits durch den Heiligen Geist geschaffen worden. Stattdessen setzen wir alles daran, die Einheit des Geistes zu bewahren. Einheit ist etwas, das ständige Pflege braucht. Es ist nicht wie bei einer Uhr, bei der man einmal die Zeit stellt und sie dann automatisch läuft. Nein, es ist eher wie ein Garten. Ein Garten muss gepflegt werden. Ein Garten braucht Aufmerksamkeit. Jemand muss bemerken, wenn eine Pflanze Wasser oder einen Rückschnitt braucht. Wenn das nicht geschieht, wuchert der ganze Garten zu und wird ein Durcheinander. Genauso müssen wir uns eifrig darum bemühen, die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Wenn wir das nicht tun, können Konflikte eskalieren, Spaltungen sich vertiefen und es kann ein Chaos entstehen. Wie bewahren wir also die Einheit? Ich denke, Paulus gibt uns das Rezept in Vers 2. Mit Demut, Sanftmut, Geduld und einander in Liebe ertragend. Wenn zwei Menschen in der Gemeinde einen Konflikt haben, diese vier Eigenschaften aber besitzen, dann ist alles möglich. Vergebung und Versöhnung werden diesen Menschen leicht fallen. Aber stellen wir uns das Gegenteil vor. Zwei Menschen in der Gemeinde haben einen Konflikt. Aber statt Demut gibt es Stolz, statt Sanftmut gibt es Härte, statt Geduld gibt es Gereiztheit und anstelle davon, einander in Liebe zu ertragen, gibt es eine Haltung, die sagt, mit ihm bin ich fertig oder mit ihr bin ich fertig. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass diese beiden Menschen vergeben und sich versöhnen mit so einer Einstellung? Fast unmöglich. Was sind einige Dinge, die Gemeinden spalten? Wir könnten viele nennen. Erstens Meinungsverschiedenheiten über die Musik im Gottesdienst oder den Gottesdienststil. Zweitens Machtkämpfe und Konflikte in der Leitung. Drittens Klatsch und Tratsch. Viertens Stolz. Fünftens Meinungsverschiedenheiten über die Lehre, mehr dazu gleich. Und wir könnten immer mehr aufzählen. Das Problem in den Gemeinden ist, dass wir dazu neigen, diese Dinge zu spiritualisieren und zu denken, Gott ist auf meiner Seite und nicht auf ihrer. Ich weiß nicht einmal, ob diese Person wirklich Christ ist. In der Zwischenzeit lächelt der Teufel und klatscht in die Hände und sagt, weiter so. Es wird Konflikte in den Gemeinden geben. Es wird Meinungsverschiedenheiten geben. Es wird unterschiedliche Ansichten geben. Das ist normal. Wie wir damit umgehen, macht den ganzen Unterschied. Deshalb möchte ich dir heute Morgen die erste Frage stellen. Bist du jemand, der Menschen zusammenbringt, oder bist du jemand, der Menschen auseinanderbringt? Bist du jemand, der nörgelt und sich beschwert, oder bist du jemand, der demütig und geduldig ist? Bist du aggressiv oder sanftmütig? Versuchst du das Gute in anderen zu sehen, oder suchst du immer nach Fehlern? Hier ist ein guter Test. Wann hast du zuletzt jemandem gesagt, es tut mir leid? Wann hast du zuletzt jemanden um Vergebung gebeten? Wenn du dich nicht erinnern kannst, dann solltest du vielleicht einmal in den Spiegel schauen. Sei eifrig bemüht, die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Es ist etwas, wofür wir kämpfen müssen. Aber kommen wir zurück zur Lehre. Wie weit sollen wir gehen, um die Einheit zu bewahren? Bedeutet das, dass wir einige unserer Überzeugungen aufgeben sollten, um den Frieden zu wahren? Es gibt einen Leib und einen Geist, so wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, einen Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allem ist. In diesen Versen sehen wir die Grundlage unserer Einheit. In diesem Abschnitt sehen wir das Wort 1 7-mal. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Einheit zu bewahren bedeutet nicht, unsere Überzeugungen zu kompromittieren. Gerade diese grundlegenden Überzeugungen verbinden uns. Ein Leib. Das ist die Gemeinde. Ein Geist. Das ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Eine Hoffnung. Das ist keine schwache Hoffnung nach dem Motto, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Es ist eine feste Hoffnung, die wir in Christus haben. Ein Herr, das ist Jesus. Ein Glaube, es gibt heute viele Religionen auf der Welt, aber Paulus schrieb, dass es nur einen Glauben gibt. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Eine Taufe. Paulus könnte über die Taufe mit dem Heiligen Geist bei der Errettung oder über die Wassertaufe sprechen. Das äußere Zeichen, dass jemand glaubt. Aber so oder so werden wir in Christus getauft. Und schließlich ein Gott, der allmächtige, transzendente Gott, der über allem steht. Einheit in Christus bedeutet nicht, dass wir immer in allem einer Meinung sind. Besonders in einer Gemeinde wie der Gospel Church, wo wir aus unterschiedlichen Kulturen und kirchlichen Prägungen kommen. Einheit in Christus bedeutet nicht, dass wir immer über alles übereinstimmen, aber es bedeutet, dass wir uns in den wesentlichen Dingen einig sind. Wie es auf unserer Gemeinde-Homepage heißt, wir glauben, dass die Bibel das inspirierte, maßgebliche Wort Gottes ist. Wir glauben, dass es einen Gott gibt, der ewig in drei Personen existiert, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir glauben an die Gottheit Christi, seine jungfräuliche Geburt, sein sündloses Leben, seinen Tod am Kreuz für unsere Sünden, sowie an seine Auferstehung und Wiederkunft. Wir glauben, dass alle Menschen von Natur aus Sünder sind und von Gott verurteilt werden. Wir glauben, dass Gott in seiner Gnade allen, die ihn anrufen, das Heil angeboten hat. Das ist es, was uns vereint. Aber nachdem Paulus über unsere Einheit gesprochen hat, spricht er als nächstes über unsere Vielfalt. 7. Aber jedem Einzelnen von uns ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Wir haben gesehen, dass das Thema Gnade im Epheserbrief eine große Rolle spielt. Aber Paulus spricht hier nicht von rettender Gnade, sondern von der Gnade zum Dienen. In anderen Schriftstellen wird auch in Bezug auf geistliche Gaben auf ähnliche Weise gesprochen. Diese Gaben sind etwas, das Jesus uns schenkt. Es ist nichts, was man sich erst kaufen müsste. Wir sind also eins, aber wir sind alle unterschiedlich. Das ist Gottes Plan. Gott hat die Gemeinde so geschaffen. Gott hat uns absichtlich verschieden gemacht. In 1. Korinther 12 sagt Paulus, dass es viele Glieder, aber einen Leib gibt. Und das ergibt Sinn, oder? Wenn wir alle nur ein Arm wären, wie viel könnten wir dann erreichen? Nicht viel. Aber Gott hat die Glieder des Körpers so angeordnet, wie er es wollte. Das bedeutet, dass es eine Weise gibt, in der wir alle zusammenpassen und funktionieren. Es gibt eine Weise, in der deine Gaben die Gaben der ganzen Gemeinde ergänzen. Du hast etwas zu geben. Du hast etwas beizutragen. Und das ist genauso wertvoll wie das, was jeder andere in dieser Gemeinde einbringt. Um seinen Punkt zu verdeutlichen, wird Paulus auf das Alte Testament zurückgreifen und es zitieren. 8. Deshalb heißt es, als er in die Höhe hinaufstieg, führte er Gefangene mit sich und gab den Menschen Gaben. 9. Was bedeutet aber, er ist hinaufgestiegen, wenn nicht, dass er auch hinabgestiegen ist, in die unteren Gegenden der Erde. B. 10. Der, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch weit über alle Himmel hinaufgestiegen ist, damit er alles erfülle. Paulus zitiert hier Psalm 68, 18, einen Psalm des Sieges und Triumphs. Aber Paulus ändert hier ein Wort aus dem Psalm. Im Psalm 68 empfängt der siegreiche Herr Geschenke von den Menschen, aber im Vers 8 sagt Paulus, dass er den Menschen Gaben gab. Mit anderen Worten, damals war es üblich, dass der siegreiche König Geschenke von den Menschen für seinen Triumph erhielt. Aber Paulus sagt, als Jesus herabstieg, als er auf die Erde kam, wo er am Kreuz starb, aber durch die Auferstehung Sünde und Tod ein für allemal besiegte, und als Jesus wieder in den Himmel aufstieg, da erhielt Jesus keine Geschenke von den Menschen, wie es im Psalm steht. Vielmehr gab er den Menschen, also uns, Gaben. 11. Und er gab die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Zuerst spricht Paulus über die geistlichen Leiter in der Gemeinde, die Christus uns gegeben hat. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Nun gibt es einige Debatten über die ersten beiden Ämter, Apostel und Propheten, ob sie heute noch in der Gemeinde aktiv sind oder ob ihr Dienst mit dem Tod der ersten Apostel geendet hat. Paulus sagte schon im zweiten Kapitel, Verse 19 bis 21. 19, also seid ihr nicht mehr Fremde und Gäste, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. 20, gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. 21, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Daher würde ich sagen, dass es in gewisser Weise eine einzigartige Rolle gab, in der Gott die Apostel und Propheten in der frühen Gemeinde gebraucht hat, die heute nicht mehr wiederholt werden kann. Es wurde ein Fundament gelegt. Gott hat diese Männer benutzt, um uns die Schriften des Neuen Testaments zu geben und die erste Gemeinde zu formen. Deshalb würde ich sagen, das war einzigartig und kann nicht wiederholt werden. Aber wenn wir Apostel im Sinne von jemandem meinen, der ausgesandt wird, was das Wort Apostel bedeutet, und wenn wir Propheten im Sinne der in 1. Korinther beschriebenen Geistesgabe der Prophetie meinen, dann würde ich sagen, dass es das heute noch gibt. Mit anderen Worten, ich wurde ausgesandt, um hier in Polen eine Gemeinde zu gründen, aber ich würde nicht behaupten, dass ich dieselbe Rolle habe wie der Apostel Petrus, Johannes, Paulus oder einer der anderen Apostel, die Gott gebraucht hat, um das Neue Testament zu schreiben. Und was ich zu diesen beiden Worten und zu allen anderen Titeln sagen würde, ist Folgendes. Seid vorsichtig, jemandem nur deshalb zu folgen, weil er einen Titel hat. Jeder kann sich selbst einen Titel geben. Nur weil jemand einen Titel hat, heißt das nicht, dass der Herr ihm diesen Dienst gegeben hat. Besonders in diesen Tagen von Instagram und YouTube. Es ist leicht, solche Bilder zu finden. Zuerst als Prophet, dann als Apostel, dann als Doktor. Ich habe diese in 2 Minuten gemacht. ChatGPT wusste bereits, welchen Text es einfügen sollte. Erstens, Erweckung und Kraft, entzünde deinen Glauben, Feuer, eine frische Bewegung des Geistes, dein Durchbruch kommt. Zweitens, Träume, die bis in den Himmel reichen, vor einem Privatjet. Drittens, und Titel können Menschen in der akademischen Welt beeindrucken. Ich bin kein Doktor, aber auf diesem Bild sieht es so aus, als wüsste ich, wovon ich spreche. Mein Punkt ist folgender. Jeder kann sich selbst einen Titel geben. Jeder kann eine coole Grafik für Instagram machen. Aber wenn du diese Person nicht kennst, sei sehr vorsichtig damit, ihr irgendeine Autorität in deinem Leben zu geben. Setze deine Hoffnung nicht auf Menschen oder einen schicken Titel. Setze deine Hoffnung auf Jesus Christus. Und lassen Sie mich noch eines sagen. Bitte gehen Sie zurück zu dem Bild mit dem Feuer und den Löwen. Wissen Sie, woran ich denke, wenn ich so etwas sehe? Ich denke an die Lotterie. Was ist die Lotterie? Die Lotterie verkauft Ihnen die Idee einer Abkürzung. Die Lotterie vermittelt den Gedanken, dass man nicht hart arbeiten und Geld sparen muss, um wohlhabend zu werden, sondern dass man schnell reich werden kann, wenn man ein Lottoticket kauft. Wissen Sie, wer die meisten Lottotickets kauft? Denken Sie, es sind reiche Menschen? Nein, sie haben hart gearbeitet, um dieses Geld zu bekommen, also wollen sie es nicht verschwendieren. Die besten Kunden für die Lotterie sind arme Leute. Sie suchen nach einer Abkürzung. Aber leider hält die Lotterie sie arm. Sie bietet die Möglichkeit, schnell reich zu werden, aber für die Mehrheit der Menschen, die Lotto spielen, verschwenden sie das wenige Geld, das sie haben, für Lottoscheine. Dieses Bild erinnert mich an die Lotterie, weil es versucht, eine geistliche Abkürzung anzubieten. Komm und hol dir deinen Durchbruch. Komm und hol dir das Feuer und die Kraft. Komm und hol dir den Erfolg, nach dem du dich sehnst. Glaubst du, dass geistlich reife Menschen darauf hereinfallen? Tun sie nicht. Denn sie wissen, dass es im Reich Gottes keine Abkürzungen gibt. Geistliche Frucht braucht Zeit, um zu wachsen. Jesus nachzufolgen ist eine Reise, kein kurzer Flug. Aber weißt du, welche Menschen auf so etwas hereinfallen? Leider Menschen, die weniger geistlich reif sind. Menschen, die verzweifelt sind. Menschen, die nach einer Abkürzung suchen. Aber im Reich Gottes gibt es keine Abkürzungen. Jesus hat gesagt, wenn du mein Jünger sein willst, musst du dich selbst verleugnen, dein Kreuz auf dich nehmen und mir nachfolgen. Jesus hat nicht gesagt, dass wir nach Feuer, frischen Bewegungen oder Durchbrüchen jagen sollen. Er sagte, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Setze deine Hoffnung nicht auf große Veranstaltungen, schicke Titel oder Menschen, die geistliche Abkürzungen anbieten. Setze deine Hoffnung auf den Herrn. Paulus erwähnt auch Evangelisten, Menschen, die das Evangelium mit anderen teilen. Und er erwähnt Pastoren und Lehrer. Manche Leute sagen, dass dies zwei verschiedene Ämter sind. Und manche sagen, dass es wegen der von Paulus verwendeten Konjunktion eigentlich Pastor-Lehrer heißen sollte. So oder so, sie stehen in enger Beziehung zueinander. Das Wort Pastor ist mit dem Wort Hirte verwandt. Ein guter Hirte wacht über die Schafe und sorgt für sie. So sollte ein Pastor die Menschen in der Gemeinde leiten. Ich erinnere mich daran, wie ich damals im Seminar einige meiner Kommilitonen gefragt habe, welche Art von Dienst sie nach dem Abschluss machen wollten. Und ich erinnere mich, dass einer meiner Freunde sagte, er wolle Lehrpastor in einer großen Gemeinde werden. Mit anderen Worten, er wollte jede Woche auf der Bühne stehen und predigen, aber er wollte sich während der Woche nicht mit den Menschen der Gemeinde treffen. Ich sagte ihm, dass das verrückt sei. Erstens würde keine große Gemeinde einen 25-Jährigen einstellen, um der Hauptlehrer zu sein. Zweitens, warum sollte sich die Gemeinde dafür interessieren, was du zu sagen hast, wenn dir die Menschen egal sind? Lehren und Hirtendienst gehören immer zusammen. Ich weiß, einige von euch kommen aus Gemeindehintergründen, in denen ihr keinen Zugang zum Pastor hattet oder der Pastor schwer erreichbar war. Der Pastor war mehr wie eine königliche Figur. Es tut mir leid, ich finde dieses Beispiel einfach nicht im Neuen Testament. Das Bild, das Paulus uns hier gibt, ist das eines Hirten, nicht eines Königs. Ein Hirte verbringt Zeit mit den Schafen. Für mich sind die zwei wichtigsten Dinge, die ich während der Woche tue, das Lehren oder Predigen und das gemeinsame Gehen und Beten mit euch. Es ist für mich in Ordnung, in allen anderen Bereichen der Arbeit schlecht zu sein, aber bei diesen beiden Dingen, Hirtendienst und Lehren, möchte ich den Großteil meiner Zeit verbringen. Also sehen wir diese Ämter, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, und was sollen sie tun, um euch zu helfen? Sollen sie euch helfen, dieses Feuer, diese frische Bewegung oder diesen Durchbruch zu bekommen? 12. Um die Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. 13. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Mann, zum Maß der vollen Reife Christi. Paulus sagt nichts über frisches Feuer, neue Bewegungen oder darüber, dass du deinen Durchbruch bekommst. Was soll die Leitung der Gemeinde tun? Es steht, dass ihre Aufgabe ist, euch auszurüsten, damit ihr das Werk des Dienstes tun könnt, um die Gemeinde aufzubauen, in Glauben und Erkenntnis eins zu werden und geistlich reif zu werden. Das geschieht auf verschiedene Weisen. Sicherlich gehört dazu der Unterricht, so wie ich ihn jetzt gebe, aber es kann auch ein Bibelstudium, eine Konferenz oder ein persönliches Gespräch sein. Lehre kann viele Formen haben, aber es bedeutet auch, Gelegenheiten zu schaffen, damit die Gemeinde dienen kann. Ausrüsten bedeutet nicht nur Wissen zu erwerben, sondern dieses Wissen auch einzusetzen, um zu dienen, um Gott zu dienen und Gottes Volk zu dienen. Mit anderen Worten, das Werk des Dienstes wird nicht nur von den Leitern und Mitarbeitern getan. Paulus sagt, dass es die Aufgabe der ganzen Gemeinde ist. Jeder hat eine Gabe, und jeder sollte diese Gabe einsetzen, um die Gemeinde aufzubauen. Anders gesagt, es geht nicht darum, dass du etwas bekommst, dieses Feuer, diese Bewegung oder diesen Durchbruch. Es geht darum, dass du gibst, ausgerüstet zu werden, um der Gemeinde zu dienen und sie aufzubauen. Meine zweite Frage heute Morgen: Bist du ein Konsument oder ein Mitwirkender? Wie dienst du Gottes Gemeinde hier? Empfangst du nur oder dienst und gibst du auch? Es gibt viele Wege, in der Gemeinde zu dienen. Vielleicht bist du heute hier und weißt nicht, was deine Gabe ist. Das ist in Ordnung. Wir helfen dir gerne dabei, diese Gabe zu entdecken. Der Punkt ist, wir brauchen dich. Ohne dich sind wir nicht vollständig. Wir brauchen dich, um dieses Leib Christi aufzubauen, damit wir reif werden können. 14. Damit wir nicht mehr unmündige Kinder seien, hin und her geworfen von den Wellen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die List, mit der sie zum Irrtum verführen. Was ist das Gegenteil von Reife? Kindlichkeit. Unreife im Glauben. Paulus gibt uns dieses Bild, wie wir von den Wellen und dem Wind verschiedener Lehren und Machenschaften hin und her geworfen werden. Wenn du jemals im Wasser warst, wenn es windig wird und die Wellen groß werden, dann ist das beängstigend. Du greifst nach allem, was du finden kannst, um dich festzuhalten. Das ist hier das Bild. Es ist jemand, der in der Wahrheit nicht gefestigt ist und daher leicht durch falsche Lehren überzeugt wird. Das funktioniert dann nicht, also greift er nach allem, was er finden kann, und es ist wieder eine falsche Lehre. Hin und her, von dieser Richtung in eine andere Richtung. Paulus sagt, werdet erwachsen, seid nicht so, lasst euch ausrüsten, wächst in der Erkenntnis Christi, und ihr werdet erkennen können, was wahr ist, wenn falsche Lehren kommen. 15. Vielmehr sollen wir, indem wir die Wahrheit in Liebe reden, in allen Bereichen zu ihm hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. 16. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jedes Gelenk, mit dem er ausgestattet ist. Wenn jedes Teil seine Aufgabe erfüllt, wächst der Leib und baut sich selbst in Liebe auf. Wir sind berufen, die Wahrheit zu erkennen, und wir sind auch berufen, die Wahrheit zu sagen. Aber manche Christen sind wirklich gut darin, die Wahrheit zu sagen, aber sie scheitern am zweiten Teil, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Mit anderen Worten, Gott ist es nicht nur wichtig, was du sagst, sondern auch, wie du es sagst. Er achtet auf die Verpackung. Lass mich dich fragen, drittens, sprichst du die Wahrheit oder sprichst du die Wahrheit in Liebe? Jeder kann einfach die Wahrheit sagen, aber es erfordert Reife, es erfordert Weisheit, es erfordert Gebet, um die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und wenn wir das tun, schenken wir jemandem ein Geschenk, das ihm helfen kann, zur Reife heranzuwachsen. Paulus greift wieder dieses Bild von der Gemeinde als einem Leib auf, mit Christus als dem Haupt. Und wenn der Leib wächst und ausgerüstet ist, wird er stärker und funktioniert so, wie Gott ihn geschaffen hat. Nachdem ich am letzten Wochenende gelaufen war, hatte ich wirklich Schmerzen an meinem Schulterblatt, also habe ich eine Physiotherapiesitzung im 4. Stock gemacht. Der Physiotherapeut erklärte mir, wie alles im Körper miteinander verbunden ist und dass, wenn man einen Teil zu sehr beansprucht, das Stress auf die anderen Teile des Körpers ausübt. Ich sagte ihm, dass ich kein Physiotherapeut bin, aber dass die Bibel dasselbe sagt. Wenn ein Teil nicht aktiv ist, müssen die anderen Teile versuchen, zu kompensieren, was zu viel Belastung für diese Teile führen kann. Genauso hat Gott die Gemeinde wie einen Körper gestaltet. Alle Teile müssen zusammenarbeiten, damit der Körper sein volles Potenzial entfalten kann. Ich bin ziemlich sicher, dass der Physiotherapeut an diesem Tag kein Bibelstudium erwartet hatte. Aber er stimmte zu. Damit der Körper sein volles Potenzial entfalten kann, müssen alle Teile zusammenarbeiten. Letzte Frage. Viertens. Gehst du würdig deiner Berufung in Christus? Lebst du so, als wärst du von Gott erwählt? Lebst du so, als wärst du aus Gnade durch den Glauben gerettet? Wie sieht es mit deiner Kalibrierung aus? Lebst du dein Leben so genau, wie Gott es für dich vorgesehen hat? Weißt du, das Tolle an diesen Ohren ist, dass es wirklich einfach war, es zu beheben, sobald ich wusste, dass sie nicht richtig kalibriert war. Gestern bin ich wieder gelaufen und es hat super funktioniert. Die Distanz war genau, das Tempo war genau. Und sobald ich wusste, dass ich entsprechend der Wahrheit lief, habe ich den Lauf wirklich genossen, was ich letzten Sonntag nicht behaupten konnte. Wandel würdig deiner Berufung in Christus. Sei, was du bereits bist, damit wir als Kirche, als Leib Christi, weiterhin in Liebe stärker werden können. Ende der Predigt.